Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der amerikanische Arzt und Psychotherapeut Robert Roberts berichtet in einem seiner Bücher von einer vierten Klasse, in der der Lehrer mit den Kindern ein Spiel namens Luftballonhüpfen spielte. Dabei wurde jedem Kind ein Luftballon um den Knöchel gebunden. Nach dem Startsignal mussten die Schüler dann versuchen, so viele gegnerische Ballons wie möglich zum Platzen zu bringen. Gleichzeitig mussten sie aber versuchen, ihren eigenen zu schützen. Wer als letzter noch einen aufgeblasenen Ballon am Bein hatte, hatte gewonnen. Luftballonhüpfen ist ein Spiel, bei dem es klare Gewinner und Verlierer gibt. Wenn ich gewinne, hat der andere verloren. Jeder Erfolg der anderen verringert meine Gewinnchancen. Ich muss alle Mitspieler als Gegner betrachten. Ich muss sie besiegen, muss gegen sie kämpfen. Luftballonhüpfen hat etwas Darwinistisches, nur der Stärkste überlebt. Und einige der Zehnjährigen waren ziemlich darwinistisch und gaben sich dem Geist dieses Spiels mit großem Eifer hin. Die gegnerischen Luftballons wurden erbarmungslos verfolgt und zerstört. Einige der Kinder machten so, als würde das Spiel ihnen Spaß machen, hatten aber insgeheim Angst zu verlieren. Einige blieben vorsichtig am Rand stehen, aber das nützte nichts. Ihre Ballons waren genauso gefährdet wie die aller anderen. Innerhalb weniger Sekunden war das Gefecht beendet. Nur ein Ballon war noch intakt und sein Besitzer war natürlich das meist gehasste Kind im Raum. Bei Luftballonhüpfen kann man eigentlich nicht gewinnen. Dann beschreibt Roberts, dass etwas Beunruhigendes geschah. Eine zweite Klasse betrat den Raum und sollte das gleiche Spiel auch spielen. Aber diesmal handelt es sich um gleichaltrige, geistig zurückgebliebene Kinder. Ihnen wurde ebenfalls ein Luftballon ans Bein gebunden und sie erhielten dieselbe Anweisung. Das Startsignal ertönte. Mir war ganz übel, meinte einer der Zuschauer. Ich hätte den Kindern so gerne den Druck dieses Wettkampfes erspart. Diesmal allerdings verlief das Spiel ganz anders. Das Spiel war den Kindern schnell erklärt worden, zu schnell, sodass nicht alles verstanden wurde. In ihrer Verwirrung hatte sich jedoch ein Gedanke festgesetzt. Sie mussten die Ballons zertrampeln. Aber statt gegeneinander zu kämpfen, dachten sie, sie müssten sich gegenseitig helfen, die Ballons möglichst schnell zum Platzen zu bringen. Und so entstand eine Art Luftballon-Zerstörungsinitiative. Ein Junge wurde wütend, weil der Ballon, den er zertreten wollte, nicht stillhielt und er ihn nicht erwischen konnte mit seinem Fuß. Und so bückte sich das Mädchen, dem er gehörte, und hielt ihn vorsichtig fest, sodass der Junge ihn zertreten konnte. Da trat ein breites Grinsen auf sein Gesicht. Er bückte sich und hielt seinen Ballon für sie fest. Und so halfen sich die Kinder überall gegenseitig, die Ballons zu zertrampeln. Als der letzte Ballon zerplatzte, jubelten alle. Sie hatten alle gewonnen. Diese Kinder hatten ganz einfach die Regeln für Sieger und Verlierer auf geniale Weise abgewandelt. Nach ihrem System bekam man die Punkte nicht, wenn man gegeneinander, sondern wenn man miteinander kämpfte und siegte. Spieler, die unter den alten Regeln Gegner waren, waren jetzt Teamkameraden. Spieler, die im alten System die Verlierer waren, waren jetzt auf der Gewinnerseite. Wer hat das Spiel richtig gespielt? Wer falsch? Wie sollte man am besten zählen? Wir alle, liebe Gemeinde, wollen gewinnen und wir alle zählen von Natur aus Punkte. Wir sehnen uns danach, Rückmeldung zu erhalten über unsere Leistung. Wir wollen wissen, wo wir stehen und ob wir gut sind. Wir wollen nach Möglichkeit gewinnen. Aber ab wann ist etwas ein Gewinn? Wer definiert das Punktesystem? Wer legt die Regeln fest? Meistens legen wir das Punktesystem nicht selbst fest. Wir spielen nach Regeln, die wir von anderen übernommen haben. Die ersten Punktrichter in unserem Leben sind die eigenen Eltern. In der Schule wird mit Hilfe von Noten gezählt, ob wir zu den Gewinnern gehören. Später sind es die Regeln der Branche, die Vorgesetzten, die Kollegen. Im sportlichen Wettkampf gibt es sehr ausgeklügelte Regeln, um irgendwann den Gewinner bestimmen zu können. Tischtennis ist zum Beispiel relativ einfach und durchschaubar, Aber die Abseitsfalle, da wird es schon schwieriger, besonders für Frauen. Wir wollen und brauchen den Vergleich mit anderen. Die Psychologen behaupten, dass es vier Arten des Vergleichens gibt. Erstens den Aufwärtsvergleich. Wir vergleichen uns mit denen, die mehr haben. Zweitens der horizontale Vergleich. Wir vergleichen uns mit denen, die uns gleichgestellt sind. Drittens der Abwärtsvergleich. Wir vergleichen uns mit denen, die weniger haben. Und der Sonderfall ist der vierte, der Destruktionsvergleich. Der Vergleich hat ein Ziel, das zu zerstören, was die anderen haben. Der Aufwärtsvergleich war über Jahrhunderte ein Motor der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir vergleichen uns mit denen, die etwas mehr haben als wir, um es auch zu bekommen. Wir sind neidisch, wir strengen uns an. Die Unterschicht will den Wohlstand der bürgerlichen Mitte. Die Mittelschicht will ein schickes Häuschen wie die wirklich gut Verdienenden. Wenn es uns schlecht geht, trösten wir uns mit dem Abwärtsvergleich. Dem anderen geht es ja noch schlechter. Besonders hinsichtlich der Moral ist der Abwärtsvergleich sehr beliebt. Wir nehmen als Vergleichspunkt jemanden mit einem niedrigeren moralischen Standard und stellen fest, wir sind ja viel gerechter, viel aufrichtiger als die anderen. Den vierten Fall, den Destruktionsvergleich, erleben wir derzeit bei den Gewalttätigkeiten in Großbritannien. Da steht so ein schönes Auto. Ich werde es nie schaffen, so sehr ich mich auch anstrenge, irgendwann so ein Auto zu haben. Was macht man da? Man zündet es an. Der horizontale Vergleich hingegen ist sehr entspannend. Wir sind am liebsten mit Leuten zusammen, die etwa unser Level haben an Wohlstand, Bildung, moralischen Werten, an Interessen. Wir vergleichen uns gern. Das Problem ist nur, außerhalb von Sport und marktwirtschaftlichem Wettbewerb, wo der Vergleich sinnvoll ist, funktioniert das Leben immer nur so, indem wir gemeinsam gewinnen. Wir haben das aber nicht gelernt. Die Ehe zum Beispiel, sie funktioniert nur, wenn zwei Menschen es so sehen, dass sie gemeinsam gewinnen können. Alle menschlichen Beziehungen, wenn es da Sieger und Verlierer gibt, ist die Beziehung kaputt. Die Volksgemeinschaft, sie basiert auf Vertrauen, Solidarität, Gerechtigkeit. Wenn es gesellschaftliche Gewinner und Verlierer gibt, bedroht das den sozialen Frieden uns alle. Wilhelm Heidmeier, Soziologe aus Bielefeld, sagt, die Gewaltakte wie in Großbritannien wären bei uns nicht möglich, weil wir hier in der Bundesrepublik seit der Gründung unseres Staates darauf achten, dass die, die aus der Gesellschaft herauszufallen drohen, ja, dass man sich um die kümmert und die hineinnimmt. Hoffentlich hat er recht. Selbst die EU, das erleben wir jetzt, funktioniert nur, wenn die Schwächsten mitgenommen werden. Wenn einer rausfällt, verlieren alle. Die ganze Weltgemeinschaft, die UNO, wird zusammengehalten durch gemeinsame Werte. Und auch im Betrieb kann man wirklich gewinnen, nur gemeinsam. Steffen Fleser, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Greifswald, hat Spiele für seine Studenten entwickelt, bei denen der Clou ist, dass die Studenten im Laufe des Spiels erst merken, dass die Regeln so sind, dass sie nur gemeinsam gewinnen können. Ich versuche Ihnen das zu veranschaulichen durch das Orangenspiel. Die Spielanordnung ist so: zwei Studenten, jeder macht ein Praktikum bei einem anderen Unternehmen und ist dort einer Führungskraft zugeordnet. Die Studenten sitzen sich gegenüber, zwischen den beiden eine Orange auf dem Tisch. Und jeder von den beiden bekommt einen Zettel. Ein Zettel, auf dem steht: Panik! Heute Morgen beim Frühstück schluckte ihre Führungskraft. Lieber Thorsten, wir haben eine Rückkopplung. Nicht? Bilde ich mir das nur ein? Okay, bin ich ja beruhigt. Also, auf dem Zettel dieses Orangenspiels: jeder Student bekommt einen anderen Zettel. Sie sehen gleich aus, was die Studenten nicht gleich sehen. Es gibt einen winzigen Unterschied. Auf dem ersten steht: Panik. Heute Morgen beim Frühstück schluckte ihre Führungskraft unbemerkt eine Dosis tödlichen Giftes. Er oder sie hat nur noch 5 Minuten zu leben. Das einzige Gegengift, das ihre Führungskraft retten kann, ist die Schale einer ganzen Orange. Nicht die Hälfte oder ein Viertel. Ihre Führungskraft ist bereits bewusstlos. Sie müssen sie nun schnellstmöglich retten. Überzeugen Sie Ihren Gesprächspartner gegenüber, dass Ihre Führungskraft unbedingt am Leben bleiben muss. Denn es gibt, wie gesagt, nur eine Orange und der andere hat folgenden Zettel. Panik. Heute Morgen beim Frühstück schluckte ihre Führungskraft unbemerkt eine Dosis tödlichen Giftes. Er oder sie hat nur 5 Minuten zu leben. Das einzige Gegengift, das ihre Führungskraft retten kann, ist der Saft einer ganzen Orange. Nicht die Hälfte oder ein Viertel. Ihre Führungskraft ist bereits bewusstlos, Sie müssen sie nun retten. Überzeugen Sie Ihren Gesprächspartner, dass Ihre Führungskraft unbedingt am Leben bleiben muss. Ziel ist, dass die beiden merken, dass sie ans Ziel kommen, wenn sie zusammenarbeiten, weil der eine den Saft und der andere die Schale braucht. Aber viele Studenten schaffen das selbst in einer halben Stunde nicht, das zu erkennen, dass sie sich die Orange teilen können und allen geholfen ist. Steffen Fleser sagt, das Problem an der Uni ist, ich bilde zukünftige Führungspersönlichkeiten hier aus, die während ihrer Ausbildung aber nie lernen, im Team zu arbeiten. Ich bilde Einzelkämpfer aus, aber in der beruflichen Praxis ist Teamfähigkeit eine Schlüsselqualifikation. Das spätere Unternehmen dieser zukünftigen Manager wird nur vorankommen, wenn alle gemeinsam am Erreichen des Ziels arbeiten und persönlichen Ehrgeiz zurückstellen können. Interessanterweise gibt es Völker auf dieser Erde, die gar keine Spiele kennen, wo nur einer gewinnt. Die Aborigines, die australischen Ureinwohner zum Beispiel. Oder das Volk der Xavante in Brasilien. Die haben ein Spiel, bei dem 2 Gruppen schwere Baumstämme zu einem Ziel tragen müssen. Für westliche Beobachter sieht das zunächst aus wie ein Wettrennen. Aber wenn eine der beiden Gruppen zurückbleibt, wartet die andere Gruppe, damit beide ans Ziel kommen. Man braucht dann eine Weile, um zu verstehen, dass das kein Wettrennen ist, sondern eine Art Ballett mit Baumstämmen. Wir haben das Bedürfnis, zu messen, zu punkten, zu gewinnen. Gott kennt dieses Bedürfnis. Er nimmt es auf und er verwandelt es zugleich. Das Wort Gewinnen kommt in den Briefen des Apostels Paulus ziemlich häufig vor. In Briefen, die er an die ersten christlichen Gemeinden schreibt. Paulus macht sich zum Sprachrohr Gottes und sagt zum Beispiel, lasst euch den Siegespreis von niemand nehmen. Kolosser 2, Vers 18. Oder 1. Timotheus 6, Vers 6. Der Glaube ist ein großer Gewinn für jeden, der an ihm festhält. Der Clou bei all diesen Versen im Neuen Testament, die vom Gewinnen sprechen, ist, hier geht es ums gemeinsame Gewinnen. Hier ist die Gemeinde als Ganzes angesprochen. Nicht fromme Individualisten, die gegen den anderen gewinnen wollen. Gott nimmt unser Bedürfnis auf, unser Bedürfnis zu gewinnen und verwandelt es zugleich. Gott verwandelt unser Bedürfnis zu gewinnen, weil es um gemeinsames Gewinnen geht. Steffen Fleser, dieser Professor für Betriebswirtschaftslehre, sagt, es gibt kein genialeres Bild für gemeinsames Gewinnen als das Bild vom Leib mit den vielen Gliedmaßen aus dem Neuen Testament. Wir haben es vorhin gehört von der Hannelore Essig aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Ich lese uns jetzt noch den anderen Text, ebenfalls von Paulus aus 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder alle einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir nun Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Nun besteht aber ein Körper aus vielen verschiedenen Gliedern und Organen, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch ganz dazu. Angenommen, der Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Organ des Körpers seine besondere Funktion gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur ein Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Organe bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf nicht zu den Füßen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers wichtig, die schwach und unbedeutend erscheinen. Was uns an unserem Körper anstößig erscheint, das verbergen wir sorgfältig. Was uns nicht gefällt, das putzen wir besonders heraus. Denn was schön ist, wirkt ohnehin. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass unwichtig erscheinende Teile in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Unser Leib soll eine Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, freuen sich auch die anderen. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären, ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Soweit dieses Kapitel 1. Korinther 12, gelesen aus der modernen Übersetzung Hoffnung für alle. Stefan Fleser sagt, das ist der klassische Fall von Win-Win-Denken. Fuß und Hand, Ohr und Auge ergänzen sich optimal und bilden im menschlichen Organismus ein geniales Ganzes. Alle haben einen Gewinn von der Zusammenarbeit. Paulus bezieht dieses Bild auf die Gemeinde und Steffen Fleser sagt nun, jede Organisation, jede Firma funktioniert umso besser, je mehr man sie so versteht. Und deshalb liest er mit den Studenten der Betriebswirtschaftslehre die Bibel und lädt manchmal Pfarrer ein, dazu zu kommen, so wie vor einigen Wochen mich. Allerdings gibt es einige wichtige Voraussetzungen dafür, dass das klappt mit dem Win-Win-Gewinn-Gewinn-Denken. Ich muss mir klar machen, es ist genug für alle da. Gott sorgt für mich. Ich muss mich nicht durchsetzen gegen andere, um etwas zu bekommen, um wert zu sein. Im eben gelesenen Text aus 1. Korinther 12 hat ja der Fuß das Gefühl, weniger wert zu sein als die Hand und fühlt sich ausgeschlossen und benachteiligt und rebelliert deshalb. Das steckt leider von Anfang an in uns drin, dieses Mangeldenken. Die Ressourcen sind knapp, es gibt nur wenig Wertschätzung, Lob, Erfolg. Das alles sind knappe Güter und deshalb muss ich hart kämpfen, um meinen Teil davon abzubekommen. Leider ist besonders in der Kirche dieses Mangeldenken weit verbreitet. In der Kirche denkt man, wenn in einer Gemeinde der Gottesdienst zunimmt, nimmt er woanders ab, weil die Leute dann nicht mehr hierhin gehen, sondern dorthin. Wenn es in einer Gemeinde heute mehr Mitarbeiter gibt als früher, dann fehlen die ja woanders. Gott sei Dank gibt es inzwischen viele Studien, die belegen, wachsende Gemeinden wachsen nicht auf Kosten von anderen Gemeinden, sondern im Gegenteil, sie ziehen die anderen Gemeinden mit nach oben, wenn die sich ziehen lassen. Ein anderes Beispiel aus unserer Gemeinde. Als ich vor 16 Jahren hier als Pfarrer anfing, kaum zu glauben, wie lange das her ist, feierten wir zu meiner Einführung einen schönen Gottesdienst, bei dem auch einige Erzieherinnen aus dem Kindergarten mitwirkten. Nach dem Gottesdienst ging ich dann zu denen hin und habe mich bei ihnen bedankt und sie gelobt gesagt, wie toll sie das gemacht haben. Am Tag darauf kam die Kindergartenleiterin zu mir und bat mich, nie wieder einzelne Erzieherinnen zu loben, weil das den Frieden im Team gefährden würde. Ich dachte, das darf doch nicht sein, dass das Lob Einzelner dazu führt, dass andere sich herabgesetzt fühlen. Das ist auch ein Mangeldenken. Lob ist ein seltenes Gut. Es gibt nicht viel davon. Wenn der eine etwas bekommt, dann ist für mich weniger da. Wir haben das dann so aufgelöst, dass wir mit dem Kindergartenteam ein Spiel gespielt haben, das die Neidbremse heißt. Und dieses Spiel werden wir im Präparandenunterricht auch noch machen. Jeder hat bei diesem Spiel einen Zettel auf dem Rücken. Darauf stand, was ich gut kann, Doppelpunkt. Jeder ging im Raum umher und schrieb bei jedem einen Satz auf den Zettel. Und am Ende hatte jeder eine lange Liste auf dem Rücken, wo ganz viel davon stand. Was ich gut kann. Ich denke, heute hätten wir im Kindergarten auch nicht mehr dieses Problem, das wir vor 16 Jahren hatten. Ich bin froh, dass wir in der Gemeinde eine Kultur von Lob und Bestätigung und Ermutigung aufgebaut haben. Ich erfahre ganz viel davon. Und ich wünsche Ihnen und euch, dass ihr und sie auch ganz viel davon erlebt. Es gibt keinen Mangel an Dingen wie Lob, Anerkennung, wie Erfolg. Weil unser Gott ein Gott der Fülle ist und er möchte, dass wir ein Leben in Fülle führen. Weil Gott jeden von uns reich begabt hat mit geistlichen Gaben, damit wir sie einsetzen für die Gemeinschaft. Ihr, liebe Präparanten, habt vor den Sommerferien verschiedene Mitarbeiter unserer Gemeinde kennengelernt, habt sie besucht, die Presbyterin, Presbyter, den Kindergarten, habt Interviews gemacht mit Gottesdienstbesuchern und anderes. Vielleicht habt ihr eine Ahnung davon bekommen, wie alles zusammengehört, als ein Glied am gemeinsamen Leib und gemeinsam einen Organismus bildet, wie eins ins andere greift und alle sich harmonisch, organisch ergänzen, weil wir unsere Gaben füreinander und für Gott einsetzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr entdecken würdet, wo euer Platz im Ganzen ist. Eure Gaben habt ihr ja schon zum Teil eingesetzt, um das Ganze der Gemeinde voranzubringen. Zum Beispiel, indem ihr diese Interviews gemacht habt, die für viele erhellend waren. Zum Beispiel, indem ihr hier im Gottesdienst gesungen habt und Flöte gespielt habt oder Schlagzeug. Das Gegenteil von Mangeldenken ist Fülledenken. Es ist genug für jeden da und am Ende bleibt sogar noch viel übrig. Wisst ihr und wissen Sie, unser Gott ist verschwenderisch. Er ist reich. Er teilt nicht sparsam aus. Er gibt mit vollen Händen. So macht er das mit seinen Gaben und mit seinem Segen. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt. Leben in Fülle. Das griechische Wort heißt wörtlich maßlose Fülle und überschäumende Fülle. Psalm 23, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das ist damit gemeint. Denken wir nicht zu gering, nicht zu genügsam von dem, was Gott uns geben möchte. Es geht um Leben in Fülle, gelingendes, glückliches Leben, Leben satt. Und deshalb können wir auch teilen, voll austeilen, damit andere beschenken und haben doch selber den Teller und das Glas immer voll. Wir werden nur gemeinsam das Leben gewinnen. Tief in unserem Herzen wissen wir das auch. Leider versucht die Realität um uns herum, uns das Gegenteil einzubläuen. Es gibt im Fernsehen keine Reality-Show mit dem Titel »Wer wird der beste Freund?« oder »Wer bringt die Gemeinschaft voran?« Was wir Reality-Shows nennen, sind Sendungen, in denen Menschen willentlich gegeneinander aufgestachelt werden. Realität heißt, dass jemand rausgewählt wird, rausgeschmissen, ausgeschlossen, nominiert wird. Über Lukas Podolski steht im Kicker, dass er eine schlechte Saison bei Köln gespielt hat. Wenig Tore, wenig Torvorlagen. Was nie im Kicker stehen wird, ist, dass Lukas Podolski in der vergangenen Saison so viel in menschliche Beziehungen investiert hat, wie nie zuvor in seinem Leben. Die Fakten, die hohe Einschaltquoten haben und massenhaft gedruckt werden, haben wenig mit dem wirklichen Spiel zu tun. Wenn wir das wirklich bedeutsame Spiel, das Spiel des Lebens, klug spielen wollen, hat das mit Beziehungen zu tun, mit Gemeinschaft, mit Gemeinde, mit Gaben, die Gott uns schenkt, mit einem Leben in Fülle. Ganz gleich, wie viel oder was ich in meinem Leben gewinne, wenn ich es nur für mich alleine gewinne, habe ich verloren. Ich gewinne im Leben wirklich, wenn ich gemeinsam mit anderen gewinne. Wie toll, wenn ihr Präparanden Lust habt, damit zu spielen in diesem Spiel. In Jesu Namen. Amen.